das ist die Datenaffäre, das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Das Thema dieser Episode ist Kombucha und KI, wie Getränkeherstellung und Prompting in der Praxis funktionieren. Was haben Kühlanlagen, SEO und HR gemeinsam? Welches KI-Modell passt für kreative Aufgaben und warum? Wie baut man einen guten Prompt? Und kann ein kleines Unternehmen wirklich Kapazitäten sparen durch LLMs? Dr. Hanna Schumacher ist Gründerin und Geschäftsführerin der First Aid Kombucha Manufaktur in München. Und hier kommt die frische Perspektive auf die Verwendung von KI in Organisationen. Nicht aus Konzernsicht mit tausenden Mitarbeitenden und Millionen Budget, sondern pragmatisch für ein 10-Personen-Unternehmen. Viel Spaß beim Anhören. Dann Hanna, herzlich willkommen bei der Datenaffäre.
Ja, schön, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
Du kommst ja jetzt aus einem produzierenden Unternehmen. Ihr produziert Kombucha, also was wirklich zum Anfassen und Probieren. Und wir reden jetzt heute über KI. Das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Anwendung davon werden. Aber vielleicht kannst du uns erstmal noch so ein bisschen Einblick geben. Was macht euer Unternehmen? Wie bist du da überhaupt drauf gekommen, dass es Kombucha jetzt noch braucht? Wo verkauft ihr? Wie groß seid ihr eigentlich? Damit wir auch so ein bisschen eine Idee haben, was für Daten könnten denn da eigentlich relevant sein und für Anwendungsfälle.
Sehr gerne. Ja, Kombucha, wo du es sagst, ist ganz lustig. Viele Leute, die fragen, was ich mache und ich sage Kombucha, die verstehen immer im ersten Moment Computer. Ja, also Kombucha, wirklich das fermentierte Teegetränk, hat nichts mit Geräten und IT zu tun. Und die Idee dafür ist eigentlich entstanden aus einem ganz persönlichen Need heraus, weil es mir einfach an richtig leckeren, gesunden Getränken gefehlt hat, außer Wasser. Also wenn man abends irgendwie essen geht und man möchte vielleicht mal keinen Alkohol trinken, dann wird man meistens mit einer Saftschorle abgespeist oder irgendeiner Cola. Auch so tagsüber, du holst dir irgendwo eine Superfood Bowl und dann gibt es dazu irgendwie, ja, Wasser ist gut, aber ich meine, wir sollen irgendwie alle sehr viel trinken und irgendwann wird es dann auch langweilig. Naja, oder auch irgendwie morgens statt Kaffee eine Alternative zu finden. Und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwas anderes geben, was einem schmeckt, was nicht so viel Kalorien und Zucker hat, was natürlich ist und was einem im Idealfall auch noch irgendwie gut tut. Und bin dann tatsächlich in den USA auf Kombucha gestoßen und zwar so eine ganz neue, moderne Interpretation. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, die es schon kennen, ach, das hat schon meine Mutter gemacht oder meine Oma. War bei mir auch so, aber die kennen es wahrscheinlich auch noch als dieses gegorene Getränk, wovon man maximal ein Schnapsglas trinkt, weil alles andere zu intensiv ist. Und Kombucha halt modern interpretiert in tollen Geschmacksrichtungen, mit einfach ein Getränk, das Spaß macht. Das habe ich in den USA entdeckt und habe mir gedacht, das brauchen wir auch hier in Deutschland.
Ja, Wahnsinn. Und wie viele Flaschen produziert ihr jetzt so im Jahr oder Monat?
Ja, wir sind ja noch immer ein kleines Unternehmen, wir wachsen aber ganz beachtlich seit 5 Jahren, jedes Jahr um 40%. Und wir sind im Moment bei so ungefähr 10.000 bis 15.000 Flaschen im Monat und sind jetzt aber gerade dabei, da kommen wir aber vielleicht nachher dann nochmal ein bisschen in einem anderen Bereich zu, dabei neue Anlagen zu bestellen, also größere Tanks, sodass wir auch die Kapazität ausweiten können. Weil wir sind schon wirklich im Moment an unserer Kapazitätsgrenze. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Den Platz haben wir jetzt und den müssen wir jetzt, wollen wir natürlich auch ausnutzen. Und die Nachfrage ist da.
Ja, also deutlich größer als manches Weingut. Also ich weiß, so die kleinen Weingüter produzieren so 15.000 Flaschen im Jahr. Da macht ihr mehr. Und super, jetzt lass uns mal rüber switchen zu KI und den Daten. Du hast erzählt, du setzt KI ganz, ganz viel für deine tägliche Arbeit ein. Und ich glaube, das ist ganz relevant so für uns alle, die vielleicht schon mal die KI ausprobiert haben und dann doch noch nicht so richtig die ständige Anwendung davon gefunden haben. Und wir reden ja jetzt gar nicht darüber, dass du das irgendwie für die Optimierung deiner Produktion benutzt, sondern wirklich ganz viel im administrativen, verwaltenden Bürojob. Und da hast du ein paar super Beispiele mitgebracht, für was von deinen täglichen Aufgaben setzt du denn KI, vor allen Dingen eben Large Language Models, ein?
Ja, das Erste ist natürlich, wir sind ein kleines Team. Das heißt, bei mir selber liegen wahnsinnig viele Aufgaben. Von der Kundenbetreuung, die ich selber gerne persönlich noch mache, übers Marketing und den Einkauf und so weiter. Und gerade das Thema Kundenbetreuung und Kundenanfragen, da nutze ich KI wahnsinnig viel. Also wenn ich E-Mails bekomme von irgendwelchen Online-Shop-Kunden, die beantwortet werden müssen, da hilft mir einfach KI, eine E-Mail schnell und freundlich und herzlich in meinem Ton zu formulieren. Und die KI lernt ja auch einen immer besser kennen. Das heißt, es geht auch immer deutlich schneller. Das ist so der erste Anwendungsfall.
Und aber wichtig ist, Thema, dann auch, wenn du sagst, die KI lernt dich besser kennen, also klar speichert sie die Anfragen, die du ihr reingibst, aber wichtig wäre ja dann, und das gibt es ja bei den verschiedenen LLMs, dass du ihr auch, gerade wenn du so einen ganzen Brief die schreiben lässt, ihr dann Feedback gibst, ne? Wie hast du es jetzt verändert, was ist deine finale Version, damit die dann eben auch wieder weiß, was ist für dich gut und wichtig und wie hättest du es gerne gehabt.
Ja, tatsächlich ist es so, ich habe schon so viele Feedbackrunden gedreht, dass ich im Moment ehrlich gesagt an dem Punkt bin, dass ich gar nicht mehr viel machen muss. Sie hat irgendwie mich schon sehr gut kennengelernt, die kennt die Tonalität, sie weiß, dass so banale Dinge, ja, dass wir zum Beispiel unsere Kunden duzen. Am Anfang wurde halt immer alles mit sie geschrieben und das sind so Kleinigkeiten, die kommen einfach gar nicht mehr vor. Sie weiß auch, dass meine Tonalität gerade im Kundenbereich einfach auch, wie ich selber schreibe, sehr nahbar und herzlich und verständnisvoll ist. Ja, also für uns sind Kunden halt wichtig und viel wert und dass diese Wertschätzung muss rüberkommen. Das hat sie gut gelernt. Und das Thema, wo sie mir dann immer wiederum hilft, wo die KI besser ist als ich, ist dann das Ganze in eine gute Struktur auch zu bringen. Ja? Manchmal formuliere ich E-Mails natürlich auch, oder was heißt manchmal, meistens formuliere ich auch Sachen vor, wenn es ganz neue Themen sind. Und dann merkt man manchmal gar nicht, dass man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiederholt und das dann einfach ein bisschen sortierter und strukturierter zu bringen.
Und jetzt ist ja so, die KIs arbeiten ja unterschiedlich. Bist du in der Webversion unterwegs oder hast du eine installierte Applikation auf deinem Rechner, müsst du jedes Mal diese Grundeinstellung sozusagen, also sei herzlich, duze die Leute, musst du dir das jedes Mal wieder geben oder hat die sich das jetzt gemerkt?
Nee, das muss ich ihr nicht wiedergeben. Also das weiß sie einfach schon. Ich nutze, habe ja einen Account, ja, also ich habe ja ein Konto, wo auch meine ganzen Chats natürlich gespeichert sind und die hat sich das schon gemerkt. Und dadurch, dass ich es jetzt nur für mein eines Unternehmen nutze, ja, also ich glaube, bei Agenturen ist es nochmal ein bisschen was anders, wenn du viele verschiedene Kunden betreust und die haben alle andere Ansprüche und andere Tonalitäten. Aber bei mir ist ja meine eine Firma, die ich mit diesen verschiedenen LLMs nutze, für die ich die verschiedenen LLMs nutze, so rum. Und da ist es so, das merken die sich. Die sind schon schlau, diese ChatGPTs und Perplexities dieser Welt.
Und jetzt hast du die beiden Namen schon genannt. Vielleicht lass uns nochmal direkt, bevor wir über weitere Anwendungsfälle sprechen, nochmal darüber sprechen. Nutzt du ein LLM? Nutzt du mehrere? Lässt du die gegeneinander antreten? Oder kannst du da vielleicht auch schon ein bisschen Name-Dropping machen? Was funktioniert für dich gut, für welchen Anwendungsfall?
Ja, ich nutze tatsächlich, also ich bin ja sehr neugierig, muss ich gestehen, und auch immer interessiert, was sich so weiterentwickelt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch zeitlich sehr limitiert, ja, mit einem Unternehmen und einem kleinen Team, sodass ich ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen, es ist sehr bequem, wenn man sich schon mit ein, zwei LLMs gut eingearbeitet hat, einfach da zu bleiben, weil die weiß schon alles. Auf der anderen Seite bin ich aber natürlich auch immer interessiert, was gibt es sonst am Markt, was tut sich da, was gibt es für Alternativen, sind die besser? Und ich muss mich manchmal einbremsen, dass ich dann nicht mich darin verliere, die gegeneinander zu challengen, weil dann hast du wieder gehört, Gemini ist gerade in der einen Sache besser als das und Claude ist jetzt irgendwie auch the latest shit. Und und ich versuche halt schon im Moment, wenn ich weiß, ich habe wenig Zeit, dann arbeite ich mit ChatGPT, da meine ganz klassischen Sachen ab. Mit dem mache ich sowohl Kundenanfragen als auch viel so Kreativarbeit. wenn ich kreative Sachen mache, zum Beispiel für Social Media Content Creation und Strategieplanung, dann challenge ich manchmal schon einzelne Ideen, die ich dann selber für gut befinde, mit zum Beispiel Gemini und guck mal, was der mir gibt, um einfach zu schauen, vielleicht ist manchmal ein frischer Wind ganz gut, vielleicht ist meine...
Ich finde, Gemini generiert tatsächlich nicht so viel Abweichung zu Claude. Also ich sehe deutliche Unterschiede ChatGPT und Claude, aber für mich ist Claude und Gemini, die geben mir fast deckungsgleiche Antworten.
Ja, vielleicht witzig. Womit ich noch viel arbeite neben ChatGPT und nicht nur um dann ChatGPT zu challengen, ist tatsächlich Perplexity. Nutze ich allerdings nicht nur beruflich, sondern Perplexity nutze ich auch privat relativ viel, weil ich da die News-Zusammenfassung richtig gut finde. Die haben ja so eine coole News, wo sie einfach alles News aus der Welt zusammenfassen und verschiedene Quellen auch zeigen. Und man kann sich das super perfekt konfigurieren und dann auch weitere Artikel und so weiter lesen. Genau, aber beruflich nutze ich es, wenn ich wissensbasierter arbeite, also weniger kreativ. Und ich weiß, ich muss mich auf Quellen verlassen können. Also zum Beispiel für unsere Website, nehme ich mir immer so kleine SEO-Projekte vor, wo ich das Thema, ne, also organische Auffindbarkeit verbessern möchte. Und dafür nutze ich tatsächlich Perplexity. Da hatte ich das Gefühl, dass ich einfach Projekte, die dann auch ein bisschen komplizierter sind, sehr, sehr gut damit machen kann. Also ich lasse mir da auch dann wirklich die ganze Seite, unser Shop ist auf Shopify, zum Beispiel die Seite von Perplexity programmieren. Mit dem Inhalt, den ich mit Perplexity dann erarbeitet habe. Und das funktioniert super gut.
Jetzt hast du so nebenbei noch ein paar Anwendungsfälle genannt. Webseite programmieren, News zusammenfassen, SEO. Sehr gut.
Ja, es ist ja immer ein bisschen besser greifbar. Also für mich auch, wenn du mich fragst, womit ich arbeite, dann habe ich natürlich gleich meine Use Cases im Kopf.
Voll, ja. Und du hattest vorhin ja auch schon angesprochen, das ist jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr hin zur Produktion und raus aus dem Büro, dass du jetzt ja auch ein LLM benutzt hast, um neue Kühlanlagen und Tanks aus China zu kaufen. Was habt ihr da gemacht?
Ja. Genau. Ja, also der Start war sehr analog, muss man fast schon sagen, analog digital. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass wir uns vergrößern müssen. Wir müssen halt neue Anlagen anschaffen. Und da sind tatsächlich die chinesischen Hersteller sehr, sehr gut, was so Tanks angeht. Auch wenn man international Tanks einkauft, werden sie meistens in China produziert. Und ich habe da einige Hersteller mir angeschaut, auch auf Messen, die sehr gut sind und habe dann mit denen eigentlich einen E-Mail-Verlauf gehabt, wo wir zusammengearbeitet haben, wie die Tanks und Kühlanlagen für uns aussehen müssen. Also die werden individuell gefertigt, das ist nichts von der Stange. Das heißt, man kann alle seine Anforderungen, alle Anforderungen individuell definieren. Und das ist ein relativ langer Prozess jetzt bei uns gewesen. Machen andere vielleicht schneller, ich weiß es nicht. Aber weil halt wir natürlich auch viele Möglichkeiten mit denen besprochen haben. Kühlmöglichkeiten, was für Aggregate, was für Leistung müssen die haben, was für Anschlüsse brauchen wir. Auch Themen, was natürlich rechtlich für uns relevant ist. Das sind Drucktanks, die müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Schweißnähte müssen irgendwie eine bestimmte Dicke haben. Das Material muss eine bestimmte Gradierung haben. Also sehr, sehr viele Details, was man gar nicht glaubt, weil man hört so Tanks und stellt sich halt einen Tank vor. Und dieser Chatverlauf per Mail, der fand halt statt zwischen dem Hersteller, meinem Head Brewer und mir. Und jeder von uns hatte immer Ideen und wir hatten irgendwann so, ich glaube, 100 E-Mails, die hin und her gingen, wo wir immer näher ans Ziel gekommen sind. Es fühlte sich für mich dann aber irgendwann so an, dass ich nicht mehr genau den Überblick hatte, wo stehen wir jetzt eigentlich? Ja, also wir haben viel abgestimmt, aber viel auch wieder verworfen. Was ist the latest Status sozusagen? Und dann ich habe es einfach mal ausprobiert und war unfassbar begeistert. Ich habe einfach den gesamten E-Mail-Verlauf, es war Gott sei Dank alles in einem Verlauf, bei ChatGPT hochgeladen und gesagt, bitte einmal analysieren, zusammenfassen und daraus ein Lastenheft erstellen. Und dann hat er mir eine richtig gute, super coole Excel-Tabelle rausgespuckt, wo einfach alles, was besprochen wurde, letzte Themen drin war, jeder Punkt. Wir haben in diesem Lastenheft wirklich 60 Punkte drin, also 60 Vereinbarungen. und hat mir on top auch, da habe ich natürlich darum gebeten, aber auch noch ein paar rechtliche Sachen mit reingegeben. Ne? Also worauf müssen wir wirklich hier achten, weil wir halt EU-Richtlinien haben für Lebensmittelsicherheit und Co. Worauf müssen wir bei den Materialien nochmal achten, wenn es woanders produziert ist, wo die Standards anders sind? Was brauchen wir für Zertifikate vom Hersteller, damit das reibungslos durchgeht? Was muss man auch beim Zoll beachten und, und. Genau, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Arbeit erspart und auch die Nerven sehr beruhigt, weil man einfach das Gefühl hat, man hat einen Überblick, man ist irgendwie noch ein bisschen besser aufgestellt, als man ohne die LLM gewesen wäre.
Also meine Erfahrung ist bei so großen Verläufen, dass der vergisst, ne? Der analysiert irgendwie dann die letzten 10. Und wenn ich dann nochmal nachfrage, sag mal, wieso kommt denn da eigentlich nicht Nummer 25 vor, dann sagt er, ups, ja, ich habe mich auf den Schluss konzentriert. Also da muss man schon ein bisschen mitdenken, was er tut.
Ja, absolut. Also das ist ein guter Punkt und ich glaube, das ist super wichtig, egal bei allem, was man mit LLMs macht, man muss immer mitdenken. Also man kann sich eigentlich blind auf nichts wirklich verlassen. Man muss immer noch mit dem Kopf dabei sein und auch im Projekt drinstecken. Ich glaube, wenn jetzt ein Außenstehender das gemacht hätte und gesagt hätte, fass das mal zusammen, der hätte wahrscheinlich gar nicht umreißen können, ob das alles drin ist oder nicht. Ich war ja jetzt in dem Projekt beteiligt. Das heißt, ich konnte ja schon sehen, ob für uns alle Themen drin sind. Natürlich haben wir das auch noch mal im Nachgang geprüft. Mein Headpro ist drüber gegangen, ich auch. Und das ist schon klar. Aber trotzdem diese Möglichkeiten, die man hat, ja, die man vor ein paar Jahren gar nicht hatte, das ist schon toll.
Absolut, ja. Und ich habe jetzt gerade wieder einen Newsletter gelesen, den Prompting-Hack sozusagen, so einen Zustimmungs-Bias, den er ja auch hat, ne? Wenn man ihm was gibt, dann sagt er, oh, super, tolle Frage und total richtige Behauptung, ihm da auch nochmal einen Prompt zu geben und ihm zu sagen, bitte prüfe das kritisch und stimme mir nicht unbedingt zu. Ja, hast du da noch so Prompting-Strategien, die du anwendest, wo du gegensteuerst?
Ja, also ich mache das auch. Mir ist das auch manchmal ein bisschen zu viel Tralala, Honig um Bart, du bist so toll, wow, hast du tolle Ideen. Das ist mir auch ein bisschen too much, weil solche Mitarbeiter möchte man ja auch nicht, die einem nur nach dem Mund reden. Das ist, für mich ist das auch wie ein Mitarbeiter. Ich sag tatsächlich, auch wenn es um bei mir jetzt Beispiel wieder Strategie für Social Media und für Ads zum Beispiel, Social Ads, da sage ich immer, wenn ich da eine Idee reingebe, hinterfrage die Idee kritisch, schau dir wirklich State-of-the-Art-Themen, die Themen an, die drumherum sind und scheue dich nicht, mir ehrliches, offenes Feedback zu geben. Also das sage ich auch immer mit dazu, wenn es darum geht. Und was ich weiterhin mache, ich weiß gar nicht, ob man es noch muss, ich mache es aber einfach immer, ich gebe immer eine Rolle vorweg, sage immer, du bist jetzt hier und hierfür zuständig. Manchmal mache ich es nicht, stimmt, und bin dann immer ganz überrascht, dass er trotzdem das so langsam einordnen kann, aber in der Regel sage ich immer, du bist jetzt darin der Profi, du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Finanzprofi und gibst mir die besten Steuertipps. Nein. Du bist jetzt Marketing-Profi und ne, also dass er weiß, in welche Richtung das geht.
Genau, das wäre so der Standard-Prompt, ne? Dieses, was ist deine Rolle, was ist der Kontext, gibt es Quellen oder Vorlagen, auf die du dich beziehen kannst, welchen Output und welches Format erwarte ich. Das macht es immer so ein bisschen einfacher und das ist ja auch, und du hast jetzt eben auch wieder im Nebensatz gesagt, ne, das ist ja wie ein Mitarbeiter von mir oder eine Mitarbeiterin und versuche dann immer jemanden Junioren mir vorzustellen, der oder die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, noch nicht so lange im Unternehmen bei mir ist und dann auch einfach noch nicht so genau weiß, was meine Erwartungen sind und wo ich hin will. Und da einfach wie auch beim Delegieren an Menschen, beim Delegieren an eine KI, da mehr als einen Satz mitzugeben.
Aber man darf auch manchmal faul sein und einfach nur schnell einen Satz reinwerfen und mal gucken, was rauskommt. Für kleine Aufgaben funktioniert manchmal auch ganz gut. Aber klar, wenn man gerade an einem größeren, wichtigeren Thema sitzt, je genauer man das Briefing schreibt, desto besser ist der Output. Oder wie man immer so schön früher gesagt hat, shit in, shit out, ja. Also wenn man schlecht brieft, kommt auch was Schlechtes bei raus. Und so ist es umgekehrt auch. Wenn man gut brieft, kriegt man in der Regel wertvolleren Output.
Und jetzt hast du gesagt, du wirst du bist viel produktiver und es ist Wahnsinn, was man schon alles jetzt machen kann. Hast du auch das Gefühl, du kannst sozusagen Mitarbeiterkapazitäten dadurch einstellen? Also hast du es dir gespart, jemanden für HR oder Marketing jetzt einzustellen, den du vor einigen Jahren noch gebraucht hättest?
Ja, jein. Also sagen wir mal so. Also grundsätzlich ist es ja eh so und schöner, wenn man so eine Firma gründet. Toll ist es ja natürlich, wenn man erstmal für alle Spezialisten einstellen kann. Das kann man halt nicht, wenn man klein gründet, keine Investoren hat, alles selbst finanziert, bootstrapped, das macht. Dann guckst du schon, was du alles am besten selber machen kannst. Ja? Und das ist jetzt natürlich mit LLMs auch nochmal deutlich einfacher. Und auf jeden Fall kann ich sagen, das Thema Marketing, Marketingstrategie, ich meine, das ist eigentlich mein Steckenpferd, da komme ich auch her aus dem Bereich. Aber auch da theoretisch wäre es natürlich schon, war es schon immer eine Überlegung, ob ich mir da noch jemanden ins Team hole, weil es einfach viel Arbeit ist. Brauche ich jetzt fast nicht mehr. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, eine Praktikantin gerade, die bei uns Social Media macht, aber halt im Praktischen. Also die macht, die dreht Content, die schneidet und so weiter und arbeitet aber auch mit der LLM und mit mir zusammen, also mit ChatGPT, an den Konzepten. Also sie braucht jetzt keinen weiteren Head of Marketing, der das gedanklich alles vorgibt, weil da sind wir echt richtig effizient unterwegs. Das ist der eine Punkt, das Thema Marketing. Das zweite ist das Thema, du hast eben auch gesagt, HR. Auch dafür, wir sind ja ein kleines Team, wir sind 10 Leute und es ist natürlich klar irgendwie aufwendig, aber es ist noch nicht so groß, dass ich eine eigene Person bräuchte, die sich um Personalangelegenheiten kümmert. Und wo ich tatsächlich auch richtig gut mit ChatGPT zusammenarbeite, ist beim Thema Recruiting. Also ich meine, klar, eine Stellenausschreibung zu schreiben ist mit ChatGPT sowieso easy. Ich glaube, das muss man gar nicht erwähnen, dass man das relativ gut und schnell machen kann und dass es auch besser wird meistens, als wenn man es selber tippt. Aber ich habe mir einen GPT gebastelt, der mit mir Bewerbungsgespräche macht und dann die auch analysiert. Und das ist super, denn man, ich weiß nicht, wer selber auch ab und zu Menschen einstellt, man hat ja dann so seine Fragen, die man stellt und seinen Fragebogen, den man abarbeitet und sich dann notiert und dann am Ende überlegt, passt es oder passt nicht und das Menschliche muss ja auch stimmen. Und ich habe mir tatsächlich einen GPT gebaut für verschiedene Einstellungen, also Jobs, habe gesagt, das ist mein Ziel, das muss die Person können. Das erwarte ich und der hat mir dann einen Fragebogen, Leitfaden erstellt, so weit, so gut. Aber das Coole ist, ich mache das dann so, dass ich stelle die Fragen und während die Person mir dann antwortet, tippe ich halt die Antworten grob mit in ChatGPT, in diesem GPT, sodass der die Antwort direkt sieht und dann gegebenenfalls auch mir eine Follow-up-Frage vorstellt oder halt weitermacht im Text. Und das ist echt gut. Also der denkt halt dann mit mir mit und dem fallen auch gute Fragen ein oder sieht dann manchmal auch Dinge, die man selber gar nicht so sieht und hat dann und kann dann am Ende mir eine super Zusammenfassung geben mit Punkten in den verschiedenen Bereichen. Und ja, und es ist nicht mal aufwendig, ne, sowas zu machen. Also es ist wirklich, wirklich toll. Du siehst, ich bin begeistert.
Das ist doch schön. Jetzt habe ich noch eine Frage in die Richtung Daten natürlich. Ihr kriegt ja auch Produktionsdaten, wenn ihr euren Kombucha gärt und braut, über pH, Säure, Zucker und so weiter, als auch die Effizienz beim Abfüllen in die Flaschen dann. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, ihr benutzt das noch gar nicht. Vielleicht auch, weil ihr gar nicht so viele Daten habt, aber wenn du jetzt in so einer Fantasiewelt wärst und dir eine Analyse wünschen könntest, die du gerne mal machen würdest, was würdest du da gerne mal tun?
Also ich denke, was für uns natürlich oder was für mich immer wahnsinnig spannend ist, so als Unternehmerin, das Thema Effizienz, also Arbeitseffizienz und auch natürlich Ressourceneffizienz, also mit den Daten, die wir haben, also wir haben natürlich Rezept-Sheets, jede Produktion wird festgehalten, welche Zutaten reinkommen. Wir wissen dann auch am Ende, wie viele Flaschen da rausgekommen sind und so weiter, was du schon gesagt hast. Und einfach zu gucken, sind wir zeiteffizient? Was beeinflusst die Zeiteffizienz? Was ist mit den Zutaten? Sind wir auch da gut aufgestellt oder haben wir zu viel Schwand, Verlust, Verschwendung an der einen oder anderen Stelle. Das sind natürlich Themen, die man sich gut mal analysieren könnte. Ich bin immer noch da so, dass ich sage, die Daten, die wir haben, man sieht es ziemlich gut auf einen Blick. Also wir brauchen es noch nicht, weil man erkennt relativ gut und schnell und wir kennen auch schnell die Ursachen, wo wir gut sind, wo nicht, wo wir ein bisschen effizienter werden können. Aber klar, also mit der Zeit und wenn mal ein bisschen Luft ist, dann würde ich da, denke ich, schon mit meinem Headbrewer zusammen mich mal hinsetzen und schauen, wie wir uns da ein bisschen KI-Unterstützung holen könnten beim Thema Datenanalyse.
Super, vielen Dank. Und gibt es eine Sache, die unsere Zuhörenden jetzt mitnehmen können in ihren Alltag? Wir haben ja jetzt schon recht alltagsbezogen auch gesprochen. Es ging ja jetzt nicht nur um Datenanalysen. Aber gibt es was du noch mitgeben möchtest für unsere Zuhörenden?
Also ich kann nur sagen, die Zuhörenden werden sich ja grundsätzlich wahrscheinlich schon sehr für KI interessieren. Deswegen sind sie bei dir im Podcast und hören dir zu. Alle, die da noch irgendwie Berührungsängste hatten, ich finde, es ist absolut das Lohnenswerteste, was man machen kann, sich damit auseinanderzusetzen und neugierig bleiben. So wie ich immer sage, wir arbeiten viel mit zwei Tools. Aber es gibt so viel, was sich da immer verändert und tut. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, sich da mit den anderen Themen auch mal auseinanderzusetzen, mit anderen LLMs, ich glaube, das bringt einen schon vorwärts.
Super. Vielen Dank für den Appell. Hanna, vielen Dank, dass du heute zu Gast bei der Datenaffäre warst.
Ja, danke dir. Es hat Spaß gemacht.
Das war die Episode Kombucha und KI. Wie Getränkeherstellung und Prompting in der Praxis funktionieren. Hanna und ich sprachen darüber, wie sie in ihrem kleinen Unternehmen mit 10 Mitarbeitenden ganz konkret mit Tools für KI arbeitet, von der Frage, welches Sprachmodell für welchen Anwendungsfall geeignet ist, bis hin zu den praktischen Prompting-Hacks. Ein zentrales Thema war der Aufbau eines guten Prompts, also dem LLM Rolle, Kontext, Output und Format mitzugeben und warum man dem LLM verbieten sollte, immer nur zuzustimmen. Und deswegen auch nochmal unser Appell, überprüft unbedingt die Ergebnisse des LLMs, übernimmt nicht einfach, was es ausspuckt. Wir schauten uns an, für welche Aufgaben KI in ihrem Kombucha-Betrieb eingesetzt wird. Sie nutzt es für SEO, Content Creation, HR und Recruiting bis hin zur Dokumentation komplexer Import- und Kaufprozesse rund um Kühlanlagen und Tanks. Hannas Ergebnisse geben ihr wirklich Zeitersparnis, vor allen Dingen in den Bereichen Marketing und Personal. Also danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.